Heute im No Lawyers Podcast Jana Ringwald.
In Daten denken bedeutet zu verstehen, dass egal welchen Kriminalitätsbereich wir haben, Datenspuren mit an erster Stelle stehen müssen, um das Tatgeschehen aufzuklären. Einfach wegen des Umstands, dass unser gesamtes Leben, und da darf man einfach auf sich selber schauen, durch die Nutzung des Mobiltelefons insbesondere, aber auch des Computers, komplett in die digitale Welt mit abgewandert ist. Also wir haben keine Parallelwelt mehr, sondern diese Welten sind ein wenig miteinander verschmolzen und wir können uns vielfach unser Leben gar nicht mehr ohne das Internet vorstellen. Und genau das spiegelt ja die kriminelle Welt in allen, auch ganz banalen Kriminalitätsbereichen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Jana Ringwald beschäftigt sich als Cyberstaatsanwältin mit Internetkriminalität und Cyberangriffen. Ihr Arbeitsalltag führt sie tief ins Darknet, wo sie komplexe Fälle verfolgt und aufklärt. Vor kurzem hat sie sogar ein Buch über ihre Erfahrungen in diesem spannenden Bereich veröffentlicht. Mit ihr spreche ich heute darüber, wie sie den Einstieg in diese hochkomplexe Umgebung geschafft hat, welches Fachwissen dafür erforderlich ist und wie ihr Beruf vor allem in der Praxis aussieht. Liebe Jana, sehr schön, dass du heute da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich starte ja immer mit einer Icebreaker-Frage. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst. Es geht darum, was du eigentlich als Kind werden wolltest.
Darauf gibt es nur eine Antwort. Das ist Meeresbiologin, tatsächlich. Auch sehr lange wollte ich das werden.
Ja. Das hat irgendwann dann geswitcht, zumindest kurz vor dem Jurastudium.
Das hat dann auch noch ein paar Mal geswitcht. Allerdings war der längste Teil meiner Kindheit von der Überzeugung geprägt, dass ich Meeresbiologin werde und Wale rette. Und ein Stück weit habe ich immer noch einen Schmerz, dass ich dieser Leidenschaft nicht gefolgt bin.
Kannst du es zu deinem Hobby machen?
Wale retten? Ja. Das ist mir bisher noch nicht gelungen, aber das Leben ist noch lang genug, auf jeden Fall.
Ein schöner Vorsatz, etwas möglich. Auf jeden Fall. Du hast ja die spannende Bezeichnung Cyberstaatsanwältin. Wie kommt man denn überhaupt zu dieser Tätigkeit?
Zu dieser Tätigkeit kommt man zunächst einmal, indem man überhaupt Staatsanwältin wird. Ich wurde Staatsanwältin mit 28 Jahren, direkt nach dem Referendariat und habe erstmal viele Jahre lang ganz üblich gearbeitet. Ich habe das allgemeine Handwerk gelernt und war dann jahrelang Wirtschaftsstaatsanwältin und war damit auch sehr glücklich und habe dann durch eine andere Verwendung, die mich nicht ganz so begeistert hat, den Weg in eine Inhouse-Schulung gesucht und gefunden, die überhaupt nicht für mich vorgesehen war. Es wurden bei uns die Kollegen von der BTM-Abteilung, die im Drogenmilieu ermitteln, darin geschult, das ist schon 7 Jahre her, was das Darknet eigentlich ist und wie man dort Drogen verkauft und wie da bezahlt wird, nämlich mit Kryptowährungen. Und dort habe ich mich auch mit angemeldet und war dabei. Und ohne jedes Vorwissen, ohne auch den Eindruck zu haben, dass ich es gleich verstanden hätte, war ich so begeistert davon, nicht nur von der Materie, sondern auch von der Art und Weise, wie die mir das erzählt haben und uns, wie die arbeiten, also ganz anders als Staatsanwälte sonst. Und davon war ich sehr beeindruckt. Und offenbar habe ich denen so viele Fragen gestellt und so ein Interesse gezeigt, dass die mich damals gefragt haben, ob ich bei ihnen anfangen will.
Also es war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick.
Definitiv, ja. Also Begeisterung, Faszination auf den ersten Blick und die Entschlossenheit bei dem Wissen, dass ich das ja noch nicht kann, das lernen zu wollen und auch wieder von vorne anzufangen.
Würdest du sagen, dass da gewisse technische Vorkenntnisse, vielleicht sogar Informatikkenntnisse in irgendeiner Form praktisch sind oder nötig sind? Oder ist das wirklich was man auch lernen kann, indem man eine juristische Ausbildung hat?
Also praktisch sind sie definitiv. Jedes Wissen, das man im Hinblick auf den Umgang mit Daten oder zur Kenntnis der Funktionsweise eines Computers oder auch der Funktionsweise unserer Kommunikation über das Internet mitbringt, ist natürlich hilfreich. Es ist nicht erforderlich und an meinem Beispiel sieht man das ja, dass man auch on the job sehr, sehr viel lernen kann. Es hat einen Vorteil, wenn man so als Fresher wie ich da anfängt. Man behält den juristischen Blick, weil das haben wir ja wirklich gelernt, und guckt auch kritisch nachfragend auf diese Dinge. Und man darf sich wirklich vorstellen, dass mir vor diesen vielen Jahren all diese Zusammenhänge wirklich auf Sesamstraßenniveau erstmal erklärt wurden. Und das ist eigentlich so das wichtigste Onboarding, das Phänomen rechtlich erfasst werden kann. Natürlich habe ich mittlerweile über die vielen Jahre mir ein ordentliches Wissen angeeignet, bin aber immer noch kein ITler. Und das ist deswegen wichtig, weil wir ja auch die Brücke zu den Ermittlungsrichtern sind, zum Prozess der Hauptsache. Und da sitzen natürlich überall keine Cyberspezialisten. Und deswegen diese Brückenfunktion macht es möglich, kein Experte zu sein, erfordert aber, beide Seiten zu kennen und da zu vermitteln und eine Sprache zu finden auch für.
Man hat schon rausgehört in dem, was du gesagt hast, man muss trotzdem die Voraussetzung mitbringen, als Jurist, als Juristin, eine gewisse Offenheit gegenüber diesen Themen zu haben und vielleicht auch eine gewisse Eigeninitiative, sich Kenntnisse anzueignen, sich auch einfach ja zu informieren, in die Materie einzutauchen. Würdest du sagen, darüber hinaus gibt es noch spezielle Dinge, die gerade in dem Bereich wichtig sind oder Voraussetzungen sind, damit man sich da überhaupt mit beschäftigen kann?
Ja, es ist eine gewisse Haltung. Also zunächst einmal zu dem ersten Punkt, den du nanntest. Ganz konkret war es so, als ich erfahren habe, dass ich bei dieser Einheit anfangen darf, habe ich abends, wenn der Tag rum war, instinktiv oder intuitiv vielmehr das gemacht, was auch unsere Täter tun. Ich bin ins Internet gegangen und habe da mir erklären lassen, auf YouTube, auf Wiki und so weiter, was ist eigentlich das Internet, was ist die Blockchain-Technologie, was ist Routing, wie funktioniert das Internet, was sind Protokolle, und habe mir da ein ordentliches Laienwissen schon angeordnet im Netz, ja, also am Zahn der Zeit, dessen, also an dem, was die Menschen da gerade erzählt haben. Und genauso gehen Täter übrigens auch vor, wenn die ihre Karriere starten. Was zweitens wichtig ist, ist zuzuhören und nicht zu glauben, man selbst sei der Experte, und das fällt vielen Juristen schwer. Ich glaube, ein Problem, das viele Juristen haben, ist, dass sie recht schnell urteilen, auch wenn sie gar kein Richter sind. Also relativ schnell zu einem Urteil zu kommen und nicht zuzulassen, dass es manchmal sehr lange dauern kann, bis die Tatsachen wirklich geklärt sind. Und wir müssen ja erstmal verstehen, was überhaupt geschieht, und uns dann die Frage stellen, was ist das rechtlich und wie kann man darauf reagieren, aber nicht nur rechtlich, sondern auch taktisch und strategisch im internationalen, in der internationalen Zusammenarbeit und so weiter. Und deswegen ist sehr wichtig eine gewisse Demut. Also erstens mal habe ich Hochachtung vor den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ohne die könnte ich meinen Job überhaupt nicht machen. Es gilt, finde ich, generell, dass ein Staatsanwalt nur so gut ist wie die eigene Polizei. In unserem Bereich umso mehr. Wir arbeiten auf Augenhöhe und ich bin Teil eines Teams. Ich bin der Legal Enabler für die Dinge, die wir da machen. Ich muss auch manchmal sehr streng sein, aber der Maschinenraum sitzt woanders. Und diese Achtung, diese Demut, dieses Zuhören, das Abwarten und sich einbringen, das ist eine ganz wichtige Qualität.
Was meinst du mit manchmal sehr streng sein?
Die Begeisterung auf technischer Seite ist toll, muss aber immer wieder gebremst werden. Wenn wir sagen, das ist eine Spitzenidee, aber wir sind an der Stelle, haben wir diesen Punkt noch nicht geklärt. Ob das rechtlich geht, müssen wir an der Stelle prüfen. Könnt ihr das besser darstellen? Wissen wir darüber genug? Wie gesotten ist diese Information? Wie bekommen wir das in eine Akte, sodass man es versteht? All diese Fragen bringen uns häufig dazu, ganz tolle Ideen erstmal auch wieder klein zu machen, zurückzugeben und Hausaufgaben an die Polizei zu verteilen. Nicht, weil die nicht gut wären, ganz im Gegenteil, sondern weil das Ideenwesen oder die Ansätze, die Ermittlungsansätze, die müssen eben in ein konventionelles System, ins Rechtssystem eingeparkt werden. Ja, und das ist in dieser hochdynamischen Welt natürlich, manchmal wirkt es wie die Quadratur des Kreises erstmal.
Du hast schon gesagt, hochdynamische Welt, auch Technologien entwickeln sich ja mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit weiter. Allein wenn man sich den Bereich Krypto anschaut, ist jetzt keine Technologie in dem Sinn, wobei natürlich ganz nah an der Technologie dran. Wie hältst du dich da selber up to date? Also kann man sich das so vorstellen, dass du in jeden Abend nochmal einfach dann über diese Themen hinaus recherchierst, versuchst auf dem Laufenden zu bleiben?
Ja, durchaus. Es gibt natürlich, das ist ein ganz menschlicher Aspekt, Themen, die einen total begeistern. Bei mir waren das die Kryptowährungen schon vor 7 Jahren. Das war mir komplett unbekannt und ich musste direkt einsteigen. Und das ist für mich auch ein ganz starkes persönliches Interesse. Und dann gibt es Bereiche, die muss ich drauf haben, die dann mehr oder weniger in den Fällen ihren Niederschlag finden. Man muss aber eins sagen, sich zu viel theoretisches Wissen anzueignen, kann für einen selbst schön sein, ist aber dann nicht verfahrensrelevant. Also ganz konkret ist es so, also wenn wir ermitteln und dann gibt es einen Fall, der einem vorherigen gleicht. Ja, das passiert recht häufig, dass man sagt, ach, ist das nicht so wie vor einem Jahr die und die Plattform oder die und die Vorgehensweise? Und dann ist die Antwort eigentlich immer, ja, aber wieder ganz anders. Mhm. Also das heißt, am besten lerne ich wirklich auf dem Job und wenn wir da eingeführt werden in die Zusammenhänge, die wir rechtlich zu beurteilen haben, dann grabe ich mich an der Stelle weiter, weil das ist auch, glaube ich, das Wissen, das am besten dann im Kopf verschränkt ist, weil es wirkliches Erfahrungswissen ist. Und dann, das gilt für meine Kollegen und mich gleichermaßen, haben wir alle Bereiche, in denen wir uns einfach auch gerne dann aus eigener Kraft weiter informieren. Ja.
Die man einfach besonders spannend findet.
Genau.
Wie kam denn eigentlich dieser Bereich oder wie hat sich in deinen Augen dieser Bereich Cyberkriminalität entwickelt? Das war ja erstmal eine Spezialmaterie und ist ja jetzt viel weitreichender, richtig?
Ja, das ist genau eine richtige Beobachtung. Also man darf sich vorstellen, dass Cybercrime natürlich viel früher begann, als die Strafverfolgungsbehörden als solches wahr und ernst nahmen. Und so auch als ich anfing vor 7 Jahren, war das immer noch eine Materie für die verrückten Cybercops. Mhm. Und Cybercrime war sicherlich nicht wegzudiskutieren und erheblich, aber gerade in der Justiz, die ja nun auch, was ich gar nicht negativ meine, ein Stück weit unbeeindruckt, ja, also durch die Realität walzt, war das ein Randgeschehen. Und auch als ich die übliche Arbeit bei der Staatsanwaltschaft quittierte und dorthin ging, haben mich auch viele gefragt, warum ich das eigentlich mache in so einem unsicheren Bereich und habe ja keine Ahnung davon und so weiter. Und das hat sich massiv gewandelt, weil es im Grunde, so möchte ich das plakativ sagen, es gar keine analoge Straftat mehr gibt. Also natürlich kann man jetzt vor die Tür treten und jemandem einen über die Mütze geben, das ist sehr analog, aber auch da hinterlässt man Datenspuren. Nun müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Viele vermengen das ganze Ermitteln mit Daten und Kryptowährungen mit Cybercrime. Das stimmt aber nicht. Bei uns, die Cybercrime-Ermittlungen basieren fast nur auf Daten erstmal und das Zahlmittel sind an der Stelle virtuelle Währungen. Aber Daten und Kryptowährungen sind ultra relevant im Bereich des Betrugswesens, im Bereich des Drogenmilieus, im Bereich der Geldwäsche und ganz vielen anderen Taten. Auch der Anlagebetrug hat sich natürlich digitalisiert. Das heißt, dass für uns eine Ermittlungsgrundlage selbstverständlich ist. Das bedeutet aber nicht, dass nur wir sie können müssen. Und das ist die Metamorphose, die die Justiz und die Polizei gerade vornehmen müssen.
Da spielt die Justiz ja eine große Rolle. Was sagst du denn, wie moderne Justiz aussieht, die dem auch, ich sag mal, dementsprechend begegnen kann?
Eine moderne Justiz ist unter anderem eine digitale Justiz und eine Justiz, die in Daten denkt. Und an der Stelle biegen manche so ab, dass es das nicht trifft, was ich meine. Eine digitale Justiz ist nicht die elektronische Akte. Also die E-Akte ist eine Selbstverständlichkeit, die eingeführt werden muss, flächendeckend. Und genau, das bedeutet aber nicht, dass derjenige, der sie bearbeitet, digital denkt und in Daten denkt, sondern das ist, kann dann auch wieder ein Aktenwälzen und Abarbeiten sein. In Daten denken bedeutet zu verstehen, dass egal welchen Kriminalitätsbereich wir haben, Datenspuren mit an erster Stelle stehen müssen, um das Tatgeschehen aufzuklären. Einfach wegen des Umstands, dass unser gesamtes Leben, und da darf man einfach auf sich selber schauen, durch die Nutzung des Mobiltelefons insbesondere, aber auch des Computers, komplett in die digitale Welt mit abgewandert ist. Also wir haben keine Parallelwelt mehr, sondern diese Welten sind ein wenig miteinander verschmolzen und wir können uns vielfach unser Leben gar nicht mehr ohne das Internet vorstellen. Und genau das spiegelt ja die kriminelle Welt in allen, auch ganz banalen Kriminalitätsbereichen. Und dieser Shift, den muss man als Justiz vornehmen. Das bedeutet, in Datenspuren zu denken, bedeutet, wenn ein Sachverhalt einen trifft, dass man sich fragt, an welcher Stelle können denn Daten erhoben werden? An welcher Stelle finde ich die beim Beschuldigten? Welche Provider können da eine Rolle spielen? Welche Technik liegt dem zugrunde, sodass ich so einer Datenspur folgen kann? Ja? Und das gilt, wie gesagt, in allen Bereichen und ist nicht Teil der juristischen Ausbildung, auch nicht flächendeckend der polizeilichen. Und das ist natürlich jetzt sehr schmerzhaft für sehr kompetente Kollegen, die sehr erfolgreich waren, die jetzt sich das drauf schaffen müssen und sich fragen, ja, wo soll ich denn dieses Wissen herbekommen? Und da haben wir auch eine Aufgabe. Wir bearbeiten nicht einfach nur andere Fälle, sondern wir haben auch die Aufgabe, an diesen Stellen fortzubilden. Und das ist eigentlich auch ein sehr schöner Teil meiner Arbeit.
Du hast das Thema Daten jetzt wirklich schon öfters erwähnt. Ich glaube, es macht auch nochmal deutlich, dass eigentlich auch im normalen Leben das Thema Cyberkriminalität uns viel, viel öfters begegnet. Alleine dadurch, dass wir Daten haben, die wir im Internet zur Verfügung stellen, die wir freigeben und dadurch natürlich auch Tür und Tor für eine gewisse Cyberkriminalität öffnen. Hast du generell aus deinen Erfahrungen raus auch einen Tipp im Umgang mit Daten, mit Passwortsicherheit und so weiter?
Ja, unbedingt. Wir erleben ja weiterhin, wie Passwörter vergeben werden, wie mit Daten umgegangen wird, wie das gesamte eigene Verhalten im Netz stattfindet. Und
ich fühle mich übrigens gerade ertappt, als ich Passwortsicherheit gehört habe.
Wir dürfen uns da alle immer ertappt fühlen, das ist aber etwas Gutes. Genau. Ja. Also wir sehen immer noch Passwörter 1, 2, 3, 4. Ne? Also das zum einen. Wir sehen immer noch, dass die Bequemlichkeit, die uns alle trifft, ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, uns in manchen Fällen davon absehen lässt, eine Zwei- oder Multifaktor-Authentifizierung vorzunehmen. Grundsätzlich lässt sich sagen, nichts schützt 100%. Also kein Unternehmen kann sich 100% vor einem Cyberangriff schützen und keiner, der regelmäßig im Internet unterwegs ist, hat einen 100%igen Schutz, dass durch seine Passwörter ihm nie was passieren kann. Das wiederum gilt aber auch in der realen Welt. Also ich nehme gerne dieses Beispiel, dass wenn man seine Kinder zum ersten Mal in eine Großstadt schickt, alleine, dann würde man im Zweifel noch den Tipp mitgeben, dass das Portemonnaie bitte im Rucksack und vielleicht auch in der Innentasche ist und wenn es dann besonders voll wird, dass man den Rucksack auch vor den Bauch nehmen kann. Und da wissen wir, auch da senken wir nur ein Risiko. Es kann immer noch passieren, dass einem jemand gewaltvoll diese Tasche wegreißt. Ja, damit gehen wir um. Das wissen wir. Mhm. Und genau dieses Bewusstsein brauchen wir im Netz. Wir haben jede Menge Vorkehrungen, also vernünftige Passwörter, zum Beispiel mit einem Passwortmanager, die lang genug sind und die wir immer mal wieder wechseln. Zwei- oder Multifaktor-Authentifizierung. Das ist das, was jeder Verbraucher tun kann und auch tun sollte. Dann gibt es den Bereich der Datensparsamkeit. Den kennen viele nicht. Man darf sich ja auch überlegen, wo man seine Daten hinterlässt. Also genau dieses Bewusstsein haben auch schon ganz viele nicht. Wenn ich auf der Suche nach dem nächsten Schnäppchen mich wieder bei einem neuen Online-Shop anmelde, besteht einmal die Gefahr, dass ich da vielleicht bei einem Shop lande, der nicht so ganz in Ordnung ist. Aber auch natürlich, dass dieses Unternehmen, das dahinter steht, eines Tages angegriffen werden kann und mein Datensatz damit drin ist. Also diese Zusammenhänge darf man sich einfach vor Augen führen, wenn man so aus dieser Kombination von Bequemlichkeit und Geiz, möchte ich mal so hart sagen, ja, es soll schnell und digital gehen und wir wollen, dass den besten Preis uns zum Verhängnis werden kann. Und dann beobachten wir etwas, das manchmal wirklich erschütternd ist und das ist die Unbedarftheit im Umgang mit anderen, einem unbekannten Person im Internet. Das eine ist, dass ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, auch wenn ich jetzt die Entitäten austausche. Jemand stellt eine Strafanzeige und erzählt mir, er hat mit Taylor Swift gechattet, schreibt im nächsten Satz, mir ist natürlich klar, dass das nicht Taylor Swift war, weil die ein Superstar ist, aber mich hat interessiert, was diese Person zu sagen hat und ich habe weiter mit ihr geredet. Und an der Stelle frage ich mich auch als Staatsanwältin, ja wieso? Wieso redet man mit einer Person, die ganz offensichtlich ihre Identität verschleiert, um nicht erkannt zu werden? Und dann kann man noch vielleicht über das Wetter reden, aber bestimmt nicht über Geld oder über persönliche Dokumente. Und diese Not, die viele Menschen haben, die Einsamkeit, der Druck oder eben auch, dass man vielleicht doch entdeckt wird oder die tolle Geschäftsidee um die Ecke kommt, veranlasst Menschen durch diesen Remote-Zugriff, wo man kein Misstrauen entwickeln kann, weil einem vielleicht eine Person unbekannt ist, dazu auf einmal ruckzuck Gelder, also Transaktionen zu veranlassen oder ihr Identitätsklau zum Opfer zu fallen. Ja? Und der Grund dafür ist, glaube ich, wie gesagt, dieser Fernzugriff. Wir sitzen alle am Rechner und auch unsere Täter sehen ja am Rechner genauso aus wie du und ich. Also wir sitzen am Keyboard und klimpern. Und dadurch werden wir dem nicht ausgesetzt. Unsere anderen, wie soll ich sagen, Sensoren, die wir haben, wenn wir uns fragen, vertrauen wir jemandem oder nicht, die werden nicht aktiviert. Und wenn wir dann gleichzeitig hoffen, das Schnäppchen zu machen und die beste Rendite bei irgendeinem windigen Anlageprodukt zu erzielen, dann werden wir schnell dazu verleitet. Und zuletzt, wenn ich das noch hinzufügen darf, das Thema Phishing, das natürlich auch mit KI immer besser wird, aber immer noch den menschlichen Faktor ausnutzt, nämlich Druck und Stress und Verunsicherung. Ja, und was wirklich immer noch hilft, ist das berühmte drüber schlafen, das berühmte Zweifeln, dieses, wir erwarten alle immer ein DHL-Paket. Das ist zum Beispiel ein Problem, ja. Und wenn man eine Nachricht bekommt, Ihr DHL-Paket kommt später, bitte geben Sie Ihre Daten nochmal ein, ist das erstmal plausibel, aber nie im zweiten Schritt, ja. Und dieses Momentum, ich warte mal ab, ich frage mal jemanden, gerade wenn es um Geld geht, das sollten die Menschen wieder einführen.
Also du sagst im Grunde, es geht auch um so eine Sensibilisierung, ne, dass man erstmal weiß, da könnte was dahinter stecken. Ich mache mir lieber nochmal Gedanken. Ich verzögere vielleicht meine eigene Reaktion darauf, um dann auch dementsprechend reagieren zu können.
Genau, also grundsätzlich gilt, wenn ich nicht weiß, wer da mit mir spricht, also wenn ich schon ahne, dass ich nicht weiß, wer das ist, dann heißt es Misstrauen. Es kann natürlich auch alles Mögliche gespooft sein, schon klar. Aber ich habe auch schon Mitteilungen von DHL gelöscht und als Spam gemeldet, die dann tatsächlich am Ende korrekt gewesen wären. Was gilt ist, wenn jemand dich wirklich erreichen will, wird er es auch noch ein zweites Mal probieren. Also diese Angst, man könnte was verpassen, ja, die ist auch oft der Grund, weswegen Menschen lieber mal irgendwas irgendwo eingeben. Dabei darf man sich die Frage stellen, ja, was passiert denn Schlimmes, wenn dieses DHL-Paket, wenn es denn überhaupt eins ist, nicht zugestellt wird? Also das ist selten das Ende der Fahnenstange. Und das ist so dieses Angst-, Verunsicherungs-, Druckumfeld, das an der Stelle ausgenutzt wird und gar nicht durch die KI oder durch Raketenwissenschaft, sondern durch den Faktor Mensch, der auf unserer Seite ist und den wir beeinflussen können.
Das heißt, das ist so ein Appell von dir eigentlich für mehr Eigenverantwortung auch?
Ja, unbedingt. Ich verstehe natürlich, wie viel Schlimmes im Internet passiert. Das ist Teil meiner Arbeit.
Darüber müssen wir auch noch sprechen nachher.
Richtig. Und gleichzeitig sehe ich eben den laxen Umgang damit, wo wir uns alle an die eigene Nase fassen müssen. Denn es gibt ja auch Menschen, die noch weitergehen und schreien an Datenschutz. Und ich muss sagen, jeder, der Datenschutz brüllt, aber auf seine eigenen Daten überhaupt nicht aufpasst, ganz im Gegenteil, mit ihnen umgeht, als würde er sie Konfetti durchs Netz schicken, der darf dann schon an die Eigenverantwortung erinnert werden. Das denke ich schon, ja.
Ein Thema, das in den, ich würde sagen, im letzten Jahr auch noch mal stärker oder mit dem man stärker konfrontiert wurde, ist auch das Cyberangriffe auf Unternehmen.
Ja.
Würdest du sagen, es gibt da aber auch die Möglichkeit, gewisse Dinge auch einfach vorzubeugen, indem man aufgeklärter ist?
Total. Also wir sehen ja einen bunten Blumenstrauß an Geschehnissen, wenn es um Cyberangriffe geht, ob das jetzt kleine Unternehmen, große Behörden oder große Unternehmen und kleine Behörden sind. Und die Situation ist sehr, sehr unterschiedlich und hat natürlich in erster Linie damit zu tun, welche Angriffsfelder Unternehmen bieten, wie die aufgestellt sind. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, da gebe ich nur Wissen der Cybersicherheitsindustrie weiter, kein Unternehmen kann sich davor komplett schützen. Und die bestgeschützten Unternehmen sind eigentlich die, die damit rechnen, dass sie hart angegriffen werden und danach nicht nur ihre IT-Infrastruktur aufbauen, also welcher Flügel kann wegfallen, wo ist mein Backend, wie fahre ich das wieder hoch oder auch Prozesse zu durchdenken, wenn da der Angriff kommt, welche Auswirkungen hat das, was wäre unsere Antwort? Das kann man ja sehr gut planen, sondern die auch psychologisch sich darauf vorbereiten. Cyberangriffe, also gerade zum Beispiel Ransomware-Angriffe, haben häufig zur Folge, dass ganz zentrale Kommunikationswege nicht mehr funktionieren oder auch sowas wie Kühlsysteme oder Gebäudeleitsysteme und so weiter. Also je mehr digitalisiert ist, desto mehr funktioniert dann eben auch nicht mehr. Das kennen wir vom Auto. Und das versetzt Menschen mitunter in Panik. Und das hat erstmal mit der Erpressung gar nichts zu tun, sondern die Auswirkungen dieser Verschlüsselung und des Nichtzugriffs, die haben eine viel größere Amplitude als jetzt der Schaden zum Beispiel der Erpressungssumme. Und man muss damit rechnen, kein Telefon geht mehr, keiner kann mehr kommunizieren. Und in dieser katastrophalen Situation müssen dann Unternehmensleiter sich überlegen, okay, wer muss jetzt eigentlich angerufen werden? Wer ist meine Taskforce? Was sind denn vielleicht auch gesetzliche Pflichten, die ich habe? Oh Gott, meine Versicherungsunternehmen, brauche ich einen Anwalt, Datenschutzbeauftragter, vielleicht sind wir ein Kritisunternehmen, haben wir da irgendwelche Meldepflichten? Das ist eine ganze Menge, darauf kann man sich aber gut vorbereiten. Nur im Angriff ist das nichts, was erstmal etwas jemand braucht. Und wenn wir dann auch noch kommen und eigentlich das Unternehmen ziemlich in Ruhe lassen wollen und nur unsere Datenspuren haben wollen, dann verunsichert das umso mehr. Und deswegen empfehle ich unbedingt, die eigene Strategie darauf auszurichten, dass der Angriff kommen wird. Und das auch zu üben, das zu durchdenken, auch wenn am Ende sicherlich Dinge geschehen werden, die man nicht voraus ahnt. Aber das ist der entscheidende Unterschied, wie ein Unternehmen da durchkommt.
Also richtige Szenarien zu bilden, die dann im Krisenfall oder wenn der Fall wirklich eintritt, nur noch rausgezogen werden müssen und dann hat man eben einen Plan, den man abarbeitet, weil man das alles schon einmal durchdacht hat.
Ja, auch ganz konkret zum Beispiel gibt es natürlich ganz viele Unternehmen, die allein schon, weil ihr Cybersicherheits- oder IT-Anbieter das von ihnen verlangt, Backups haben, aber die noch nie geübt haben, wie das ist, mit denen, also die wieder hochzufahren und dann in den operativen Betrieb wieder einzutreten. Ne? Also das sind Szenarien, da muss man ein paar Knöpfchen auch schon mal vorher drücken. Und es gibt schon auch Unterschiede, wie eine Infrastruktur aufgebaut ist. Das sehen wir auch an unseren Tätern, ja, die häufig viel cyberresilienter sind als wir selber, weil klar, die rechnen damit, wenn sie erfolgreich sind, dass wir hinter ihnen her sind. Das heißt, wir können erkennen, dass die ihre IT, also ihre Serverinfrastruktur resilient aufbauen und damit rechnen, dass auch mal ein Flügel wegfällt und sie dann weiterhin operativ bleiben können.
Würdest du sagen, dass unser Rechtssystem aktuell eigentlich noch für diese Entwicklungen passend ist? Oder kann das überhaupt so schnell mitwachsen wie technologische Kriminalität?
Grundsätzlich schon, denn wäre es nicht so, könnten wir unsere Arbeit ja nicht so gut machen. Und andererseits gibt es natürlich enormen Nachholbedarf. Also dem Grunde nach, wenn ich mir das Fundament anschaue, auf der Grundlage, auf der wir arbeiten, sind Eingriffsnormen, die es uns erlauben, tätig zu werden, hoheitlich, sind so elastisch ausgestaltet, dass sie Fortschritt zulassen. Und also ein ganz konkretes Beispiel. Früher war die Telekommunikationsüberwachung die Idee des Festnetzes und hat sich dann in den Funk verändert. Das gab dann natürlich auch neue Herausforderungen, auch die Quellen-TKÜ, also dass man verschlüsselte Kommunikation abhören darf und wie das gehen soll, kam natürlich auch erst dann. Und das hat auch den nächsten Schritt in, ja, das Überwachen von miteinander, ich sage das jetzt mal ganz niedlich, telefonierenden Computern geschafft. Es ist eine Norm, die ist Jahrzehnte alt, die wurde in Teilen angeglichen, aber ist immer noch die Norm der Telekommunikationsüberwachung. Und andererseits, das betrifft sowohl das materielle Recht als auch das Prozessrecht, ich fange mal mit dem materiellen Recht an, gibt es natürlich Phänomene, da ist die Realität davon galoppiert. Also wir haben ja regelmäßig mit Straftaten zu tun, wie dem Ausspähen von Daten, der Datenveränderung, der Computersabotage. Und das sind für den OK-Anwalt, der irgendwie tief in der Waffenkriminalität, in der Drogenkriminalität unterwegs ist, oder Gewalttaten, spielen die kaum eine Rolle. Und das, was man damit aber anrichten kann, kann, ich sag mal, äquivalent so schlimm sein. Und da haben wir dann schon manchmal Probleme, wenn wir kein Betrugs- oder Erpressungsgeschehen haben, sondern in Anführungszeichen nur ein Ausspähen von Daten und nur eine Datenveränderung. Wir wissen, was damit für einen Schaden angerichtet werden kann, aber diese Tatbestände sind ja nicht so ausgestaltet wie zum Beispiel die Waffen, das Betäubungsmittelstrafrecht, ja, mit Qualifikation, großen Strafrahmen und so weiter und eben auch der Möglichkeit, qualifizierte Ermittlungsmaßnahmen in Ansatz zu bringen. Also das betrifft einmal das materielle Recht und im prozessualen Sinne müssen wir immer wieder auch, ja, dem Providerwesen, den digitalen Diensten, dem, was an Daten überhaupt erhoben werden kann, mit der Frage, welche Grundrechtsrelevanz besteht denn da an der einen oder anderen Stelle, aber auch der Notwendigkeit, sie zu erheben. Also das ist ein fortlaufender Zirkus, darf man sich vorstellen, in dem wir auch immer wieder gebeten werden, Beispiele zu nennen, warum wir was brauchen, an welcher Stelle. Und das flankiert so unsere Arbeit sehr.
Und was würdest du sagen, bringt AI, also KI, jetzt nochmal für neue Aspekte in Straftaten? Ich kann nur von uns dieses Beispiel schildern. Uns hatte kürzlich ein Unternehmen angesprochen, das eben ja Unternehmen davor schult, nicht auf Deepfakes reinzufallen und hatte da mit uns ein kleines Beispiel konstruiert. Und zwar wurde ein Kollege von uns, der auch öfters auf Panels und ja Veranstaltungen gesprochen hat, als Beispiel ausgewählt und die Firma hat sich im Internet letztlich Videos von ihm angeschaut, hat die verwendet, um einen Deepfake auf seiner Basis zu erstellen und hatte uns dann eine Sprachnachricht gesendet mit seiner Stimme. Wir hätten, wenn wir nicht gewusst hätten, dass das jetzt Übungszwecken dient, hätten wir das, glaube ich, nicht gemerkt, uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe vergessen, folgende Rechnung zu überweisen. Könnt ihr das schnell für mich übernehmen? Hier ist die Bankverbindung und so weiter. Und auch hier, klar, wenn wir jetzt genau drüber nachgedacht hätten, hätten wir sofort gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht der Kommunikationsweg, den wir für Rechnungen wählen. Das würde vielleicht eher per E-Mail kommen und so weiter, nicht unbedingt per Sprachnachricht. Aber nichtsdestotrotz waren wir absolut fasziniert und schockiert von der Qualität der Imitation seiner Stimme. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einfach nochmal ganz neue, ja, auch Möglichkeiten des Missbrauchs jetzt auf uns zukommen. Und wie gehen wir damit um?
Absolut. Also wenn man jetzt mal dieses Beispiel nimmt, kann man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, das Beweismaterial, also der Nachweis, dass jemand sich in irgendeiner Weise geäußert hat, eben auf diese Art und Weise gefälscht wird und eingeführt wird und keiner mehr beurteilen kann, ob das echt ist oder nicht. Auch, und dazu muss man ja sagen, dass KI eigentlich auch ja keine Probleme löst, weder für Täter noch für Verfolger, sondern eben automatisiert und das in einer krassen Skalierung. Ja, also wir sehen ja auch, dass das, woran man früher Phishing-Mails noch erkennen konnte, dass da irgendwo doch ein Fehler ist, das wird jetzt immer besser und immer schneller und die Täter können wirklich dieses berühmte Numbers-Game spielen und wissen, es werden Menschen nach einer gewissen Skalierung da einfach drauf reinfallen. Das heißt, auf deine Frage zurückkommend, die Kriminalität oder diese Welt kann sich dieses Tools bedienen und kann skalieren ohne Ende, wird schneller, wird professioneller und das Aufkommen solcher Vorgehensweisen ist größer und schwer aufzudecken. Das, was du genannt hast, ist allerdings auch genau die Antwort, die es darauf gibt, nämlich, das gilt ja nicht nur für den Kriminalitätsbereich, sondern wenn wir Werbung schauen, wissen wir ja auch, wir müssen heute davon ausgehen, dass wenn wir eine Werbung sehen, dass es nicht echt ist. Und das hat, finde ich, auf unsere Gesellschaft, auf unser Leben einen krassen Einfluss. Ich will das jetzt gar nicht negativ sehen, sondern es ist einfach ein Umstand. Es ist so, dass wir, und da haben wir Schwierigkeiten mit, umschalten müssen auf alles, was aus einem Gerät kommt, ist im Zweifel nicht echt. Ja, das ist natürlich, was das Vertrauen angeht, krass, ist aber die Realität. Und ich denke, die Antwort darauf ist wirklich das, was du jetzt eben auch gesagt hast, was wir ja bei den Passwörtern mit Zwei- und Multifaktor kennen, nämlich Zweit- und Drittprüfwege einzuführen. Weil die KI ja nicht in dem Sinne kreativ ist, sondern sie kriegt eine Aufgabe und löst die. Und also ein Stück weit können wir natürlich an mancher Stelle dann es nicht mehr beurteilen. Und das wird natürlich sehr spannend, wenn in einem Prozess jemand sagt, ja, ich war es aber nicht. Und die sagen, wir haben mal ein Video von Ihnen. Andererseits wissen wir um den Umstand, dass solche Videos bestehen können. Und das wird den Strafprozess belasten, ganz sicher. Das ist aber der Fall, dass jemand gezielt vorgeht. Ja, also dass jemand konkret jemanden schädigen möchte und ihn kennt und so weiter. Wir haben ganz viel damit zu tun, dass eben viele angesprochen werden. Und das ist ein etwas anderes Feld. Aber um jetzt auch noch die Schneise zu schlagen zu uns. Auch bei uns gibt es ja die Möglichkeit, KI zu verwenden. Das ist ein ganz anderes Feld, nämlich bei der Frage, wo wir automatisieren können. Also es gibt jede Menge Prozesse, wenn man sich vorstellt, so eine Polizei und eine Staatsanwaltschaft haben jede Menge Strafanzeigen, die eingehen, haben dicke Akten, kriegen auch Mittel, also schon lange Beweismittel, Konten zum Beispiel in Datenform geliefert. Da gibt es viele Stellen, an denen man KI anbringen könnte. Die Herausforderung bei uns ist natürlich, dass wir nicht einfach so unsere Akteninhalte ChatGPT geben können. Also es kann nur Anwendungen geben, die unterstützend dabei sind, ja, und manches wird nicht abnehmbar sein, ne? Also unsere Idee ist ja, und ich glaube, da müssen wir auch eine Trutzburg bleiben, dass es diese richterliche Überzeugung geben muss, dass Menschen entscheiden und nicht Maschinen, ne? Obwohl wir auch immer wieder die witzige Diskussion führen, wäre es nicht besser, einen Staatsanwaltsautomaten zu haben, weil der im Zweifel sich erinnert, keine Fehler macht und wenn der einmal was weiß, vergisst das nicht mehr, ne? Das, glaube ich, wollen wir aber nicht. Ist aber eine spannende Diskussion auch an der Stelle.
Aber ich finde das Thema Fehler nochmal ganz spannend, weil ich glaube, die Fehlerkultur spielt in dem Kontext eine riesige Rolle, oder?
Richtig, genau. Also das ist aber auch die Grundlage der Überlegung, wo wir KI selbst einsetzen. Also wenn es darum geht, dass idealerweise etwas unbedingt erinnert werden sollte, ja, einfach um den Zugriff auf Informationen zu sichern. Also ein Staatsanwalt kann einfach etwas vergessen und auch ein Verteidiger und auch ein Richter. Das wird die KI im Zweifel nicht tun. Sie sollte aber nicht die Entscheidung treffen, ob Anklage erhoben wird und so weiter. Ne? Also das heißt, der Einsatz darf immer nur adjuvant sein und muss eine Überprüfmöglichkeit bieten. Also ganz konkret, wenn wir jetzt sagen, wir haben 40.000 Betrugsfälle, das kann ja recht schnell gehen in der digitalen Welt, ja, Phishing-Fälle oder so. Und dann kann man natürlich daran denken, dass eine KI zum Beispiel dieses leidliche Abtippen einer Anklage erstmal abnimmt, ja. Aber die Überprüfmöglichkeit muss da sein. Das heißt, wenn man schaut, gibt's den Fall 23.714 wirklich, müssen wir in der Lage sein zu sagen, ja, der steht an der Stelle, wenn man es nachprüft, ist das zu sehen. Das heißt, an der Stelle gibt es schon jede Menge Einsatzmöglichkeiten, die nicht das Ganze in die dunkle Welt verlagern, sodass wir es nicht prüfen können, sondern einfach nur eine Hilfestellung sind, aber eine erhebliche.
Lass uns nochmal auf ein paar konkrete Fälle von dir eingehen. Du kannst natürlich nicht über alles en Detail sprechen, aber im Buch gibt's ja doch auch den ein oder anderen Aufriss, den du schilderst. Und ich glaube, ein ganz bekannter Fall ist der Wall Street Market Fall.
Ja.
Der gilt ja so als Bilderbuchfall in der Cyberkriminalität. Kannst du uns da ein paar Details dazu schildern oder wie sowas zustande kommt, was da eigentlich genau passiert ist?
Ja, Wall Street Market war aktiv von 2016 bis 2019 zuletzt der weltweit zweitgrößte Darknet-Marktplatz, was den Umsatz angeht, und wurde betrieben von drei deutschen jungen Männern, und hauptsächlich konnte man da Drogen, aber auch andere illegale Güter kaufen und verkaufen. Und was uns damals auffiel, war, dass es auch eine deutsche Vollversion dieser Seite gab, weil ich manchmal gefragt werde, ja, wo fängt man denn an zu ermitteln und wieso weiß man, dass das Deutsche sind. Also das kriminalistische Denken, das plausible Denken spielt bei uns auch noch eine ganz große Rolle. Und dadurch wussten wir, dass das wohl deutsche Betreiber sind, was uns als Strafverfolgungsbehörde dann natürlich besonders interessiert, denn viele unserer Täter leben ja nun wirklich überall, nur nicht in Deutschland. Das Zweite war, dass wir wussten, es gab mal eine Version auch im sogenannten Clearweb dieser Seite. Später gab es die nicht mehr, da war das nur noch im Darknet. Und davon wussten wir, dass Teile von diesen Servern in Deutschland gehostet waren, und gingen einfach davon aus, dass sie es vielleicht auch weiterhin sind. Und damit sind wir losgestiefelt. Wir sind auch weiterhin bei unseren technischen Maßnahmen, das war schon immer so in der Kriminalitätsbekämpfung, darauf angewiesen, dass Täter auch Fehler machen, und das ist passiert auch Cybertätern. Und nun war es so, dass es uns gelang, 2019 im April, als die selber gescammt sind, also das ist ganz üblich im Darknet, aber auch auf anderen Foren, wenn Plattformen sehr erfolgreich sind und auch viel Geld über die fließt. Also die haben in 2,5 Jahren 36 Millionen Euro Umsatz umgerechnet gemacht, dass Täter durchaus auch abhauen. Also wenn wir so einen Erfolg feiern und ein Takedown stattfindet, gibt es in den einschlägigen Foren immer erstmal eine Diskussion, ob das nicht vielleicht die Betreiber selbst waren. Und nur wenn die dann plausibel darstellen, das waren wir nicht, dann war es dann eben doch die Polizei. Und die wollten mit diesem, ja, mit den Kryptomillionen auch abhauen. Wir konnten die dann tatsächlich alle in Haft nehmen, weil wir ja schon darauf vorbereitet waren, das zu tun. Haben den gesamten Marktplatz vom Netz genommen, haben auch viele sich dem anschließende Ermittlungen natürlich ermöglicht gegen Menschen, die dort gehandelt haben. Und ja, am Ende trafen wir uns wirklich beim Landgericht in Frankfurt, und die wurden verurteilt und wir hatten sie vor uns sitzen. Und das ist natürlich ein Programm, das einfach alle Boxen klickt, und das haben wir in der Cybercrime-Bekämpfung eben sehr, sehr häufig nicht, und deswegen ist es so ein Bilderbuchfall gewesen.
Du hast das Darknet schon erwähnt, beziehungsweise eine spezielle Form von Darknet. Wie kann man sich das Darknet eigentlich vorstellen? Ist das letztlich ein normaler Internetshop, nur eben unter dem Deckmantel der Anonymität? Oder?
Ja, also wichtig zu wissen ist, dass das Darknet ganz vieles nicht ist, was die Menschen meinen, es sei. Also erstmal ist das Darknet kein anderes Internet, und es ist auch nicht dark, obwohl viele aus einem gewissen Selbstverständnis heraus ihre Onion-Domains eben dunkel hinterlegen. Das kann man ja einfach einstellen. Ja, so, wir sind hier die dunkle Seite des Internets. Nein, es ist eine Kommunikationsmöglichkeit über einen bestimmten Browser. Wir gehen ja alle ins Internet über einen Browser. Edge, Firefox, Chrome, was auch immer. Und da ist es eben der Tor-Browser. Tor steht für The Onion Routing, also die kleine Zwiebel ist ja das Icon von dem Tor-Netzwerk, und das ist überhaupt nicht illegal. Also man kann sich diesen Tor-Browser einfach runterladen und auch im Darknet surfen. Das ist nicht illegal, und ich empfehle es auch, damit man mal also ein Gefühl dafür bekommt, worüber wir hier eigentlich reden. Und dann gibt es da aber gewisse Kommunikationsregeln. Also der surft nicht einfach so durchs Internet, wie wir das mit den anderen Browsern machen, sondern das darf man sich vorstellen wie eine Kombination aus einer ziemlich ausgeklügelten Verschlüsselungstechnik und eben einem Proxy-Server-System. Das heißt, Proxy-Server bedeutet, dass man über einen Hop geht, also seine Kommunikation über einen weiteren Server leitet und nicht direkt miteinander kommuniziert. Und dieses Zwiebelchen hat den Grund, dass diese Verschlüsselung sich entzwiebelt, also Schicht für Schicht von Server zu Server eben sich abbaut. Und die Idee dahinter ist, also wenn du jetzt sagst, und das dürftest du tun, ich will mal schauen, ob ich so einen Darknet-Marktplatz finde, soll es sein, dass dieser Darknet-Marktplatz nicht rausfindet, wer du bist, also wer deine IP-Adresse ist, und du nicht weißt, wer seine IP-Adresse ist. Und das ist einfach eine Form des anonymisierten Kommunizierens im Internet. Ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Also unsere Ermittlungen finden auch immer wieder sehr im Darknet statt, aber auch durchaus im Clearweb, weil wie gesagt, auch dort kann man verschlüsseln und auch dort kann man über mehrere Serverinstanzen kommunizieren.
Okay, die kleine Hausaufgabe, also surfen im Darknet.
Warum nicht?
Ja. Ja, ich glaube, es schafft auf jeden Fall ein besseres Verständnis und auch, sonst ist das ja oft so ein, ich sag mal, ein Buzzword, mit dem aber eigentlich niemand genau was anfangen kann. Von daher hast du da jetzt Licht ins Dunkel gebracht, finde ich.
Schön, das freut mich.
Ich würde gerne zum Abschluss noch ein Thema ansprechen, das, glaube ich, alle oder viele mit Cyberkriminalität verbinden und das auch so ein bisschen wirklich die dunkle und vielleicht auch mit einer der traurigsten Seite der Cyberkriminalität ist. Und das ist, glaube ich, Kinderpornografie. Ist das was, mit dem man in dem, was du machst, auch immer wieder Berührungspunkte hat und auch Schwierigkeiten damit hat, damit umzugehen?
Beides ja. Bei uns, bei der CIT, haben wir spezialisierte Teams und eben auch ein Team für die Verfolgung von kinderpornografischen Materialien und auch Realmissbrauch. Und das ist mit das Härteste, was es gibt, als Staatsanwalt und auch als Polizei. Also ich habe eine riesige Hochachtung vor den Menschen, die das machen. Diesen Inhalten ausgesetzt zu sein, ist teilweise über die Grenze des Ertragbaren hinaus regelmäßig. Und da hat das Internet wirklich einen schrecklichen Dienst geleistet, weil die auch da die Skalierung, die Verbreitungsweite, das Erstellen von solchen Videos und die Verteilung sich unheimlich verstärkt haben. Ich bin immer wieder auch, obwohl ich das selbst nie in der Sache bearbeitet habe, weil es mir offen gesprochen auch zu tough wäre, immer wieder technisch involviert gewesen, weil auch wenn wir kinderpornografische Plattformen ermitteln, sind die in erster Linie eine technische Frage. Also wo stehen diese Server? Wie wird da getauscht? Wie können wir Datenspuren auch an der Stelle verfolgen oder auch Aspekte der internationalen Rechtshilfe? Also über einen Fall spreche ich in meinem Buch auch, wo es darum ging, dass einer dieser Täter, der zu viert mit drei anderen Deutschen, auch er war ein Deutscher, Boys Town betrieben hat, ein Portal zum Tausch solcher Dateien, und der saß in Südamerika und da war ich eben eingebunden, den nach Deutschland zu verfrachten, damit wir den hier zur Anklage bringen können, Gott sei Dank erfolgreich. Also ich durfte immer wieder durch die Brille der Technik und der Frage, wie wir der Datenspur folgen können, in sehr homöopathischer und behutsamer Art und Weise da mitwirken. In der Sache habe ich es selbst nie bearbeitet und es ist, egal ob es digital ist oder nicht, wirklich, wirklich erschütternd. Und wie gesagt, die Menschen, die das machen bei uns, die sind natürlich angetrieben von einem Aspekt, und zwar, dass sie Realmissbrauch verhindern können. Also es gibt so eine Regel, wenn Material neu ist und wir können die Inhalte durch Hashwerte identifizieren, ja, also es gibt in der Szene einfach Material, das bekannt ist, und dann gibt es wieder Material, das neu ist. Und wenn Material sehr neu ist, müssen wir davon ausgehen, dass da aktuell stattfindender Missbrauch festzustellen ist und zu verfolgen ist. Und diese Kinder davor zu retten, das ist das, was meine Kollegen da antreibt.
Ja, und ich glaube, da ist es eben auch ganz wichtig, immer mehr auch auf Augenhöhe mit den Tätern dahingehend zu gehen, dass man eben auch diese technische Expertise aufbaut oder schon aufgebaut hat, um dann eben, wie du sagst, Spuren verfolgen zu können und das auch entkräften zu können, weil man eben auch sehr versiert an diese Sache rangehen kann.
Ja, und vielleicht ganz interessant auch zu wissen für die Hörer, das ist ein ganz anderes Kriminalitätsfeld, auch typmäßig, auch was die Zuordnung angeht, als jetzt zum Beispiel Gruppierungen, die Ransomware-Attacken fahren oder die Waffen verkaufen. Also wir haben zum Beispiel auf den Foren, also wenn wir Wall Street Market nehmen, das war nicht der einzige Darknet-Marktplatz, der ausdrücklich sagte, wir wollen hier mit Waffen einerseits, aber vor allen Dingen auch mit kinderpornografischem Material andererseits nichts zu tun haben. Das ist eine ganz eigene Szene. Sie ist auch nicht so pekuniär motiviert wie unsere Täter, sondern auf den Austausch. Also es geht ja darum, Material zu tauschen, auch wenn natürlich damit auch Geld verdient wird. Und da gibt es tatsächlich so eine gewisse Hygiene, selbst in der illegalen Welt, dass viele sagen, also was wir machen, ist vielleicht auch nicht in Ordnung, aber mit diesem Kram wollen wir nichts zu tun haben. Also auch die Typen sind ganz andere Typen als unsere Cybertäter.
Es gäbe noch so viel zu erzählen und ich bin mir ganz sicher, dass man was Gutes tut, wenn man dein Buch liest, weil du erklärst da wirklich nochmal viele Dinge sehr plastisch und ich glaube, man bekommt einfach Einblicke in diese Materie, die man sonst gar nicht bekommen könnte. Deswegen, das Buch heißt Digital, Kriminell, Menschlich und ist im Murmann Verlag erschienen, ist über jeden Buchhandel und natürlich auch Amazon zu erwerben und da möchte ich eine wärmste Empfehlung aussprechen.
Das freut mich. Vielen, vielen Dank.
Liebe Jana, vielen Dank, dass du uns viele Einblicke gegeben hast. Ich fand, es war wahnsinnig spannend. Ich habe auf jeden Fall viel dazugelernt und danke dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir. Danke für die Einladung.
Das war Jana Ringwald, Cyberstaatsanwältin. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.